Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Leading Tech, dem Podcast von und für die Tech-Savvy C-Suite in Deutschland. Heute zu Gast Philipp Hartmannsgruber, freut mich sehr, Vorstand von Bundesblock und Managing Partner von PJAH Consulting. Herzlich willkommen, Philipp. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, perfekt. Also ich habe ja jetzt schon mal rudimentär zu dir gesagt, wer du bist, aber vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
Gerne. Wie du sagst, Philipp Hartmannsgruber, Hintergrund vom Studium in Finance and Accounting, da habe ich meinen Master gemacht und war dann als erste berufliche Station bei einer Unternehmensberatung, habe dann bei BMW und der MAN diverse IT-Projekte geleitet und habe da dann schon eigentlich immer versucht, diesen Blockchain-Bereich aufzubauen, auch in der Unternehmensberatung. Und habe dann gemerkt, ja, ich will jetzt nicht unbedingt Partner werden bei dieser Beratung. Habe dann zwischenzeitlich selber ein Non-Profit-NGO gegründet, habe PJAH Consulting gegründet. Für die, die sich fragen, was das bedeutet, das ist einfach mein Name, Philipp Johannes Albert Hartmannsgruber. Zu dem Zweck, dass ich Geschäftsführer des Blockchain-Bundesverbands werden kann und quasi als Freelancer dann Rechnungen stellen kann. So hat das angefangen in 2019. Und genau, habe dann eine Zeit lang den Bundesblock operativ geleitet und war dann aber parallel auch bei Seam Equity, einem Finanzinstitut aus München, wo ich eigentlich nur im digitalen Assets-Bereich gearbeitet habe. Also das Erste, was ich gemacht habe, ist die Krypto-Verwahrgeschäftslizenz beantragt und dann für die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte das Krypto-Portal oder Bitcoin-Portal gebaut, mit dem Kunden ganz einfach über ihr Girokonto Bitcoin kaufen können. Und diese Bitcoin werden dann automatisch auf die private Wallet des Kunden geschickt. Das heißt, es war dann so die erste berufliche Station, wo ich voll in dem Bereich gearbeitet habe. Und war parallel dann eben noch Leiter der Geschäftsstelle des Bundesblock, bis ich dann in den Vorstand im März 2022 gewechselt bin vom Blockchain-Bundesverband. Und genau, leite jetzt gerade strategisch gemeinsam mit 6 weiteren Vorständen diesen Blockchain-Dachverband mit 100 Mitgliedsunternehmen und bin dann im Januar 2022 zum Deutschen Sparkassen-Giroverband gewechselt, dem DSGV, quasi der Spitzenverband der Sparkassenfinanzgruppe, und war dann dort in dem Projekt Digitales Geld und digitale Assets, wo ich dann genau diese Themen auch für die Sparkassenfinanzgruppe betreut habe und habe dort eben versucht, den Kryptowährungshandel in die Sparkassen zu bekommen, was leider letztes Jahr dann im letzten Gremium Vorstand, Gesamtvorstand nicht durchgegangen ist, sonst hätte man jetzt schon bei Sparkassen Bitcoin kaufen können. Und das letzte halbe Jahr habe ich mich dann intensiv mit dem digitalen Euro beschäftigt, habe allerdings jetzt zum 30. Juni den DSGV verlassen.
Sehr spannend. Also Werdegang, also auch wieder mal ein Beispiel, super individuell, und aber halt auch in einem Bereich, muss man sagen, der auch nicht allen in der Tiefe was sagt. Kannst du vielleicht gerade nochmal sagen, was der Bundesverband macht?
Ja, der Blockchain-Bundesverband vertritt die Interessen der Mitgliedsunternehmen. Also manche sagen, wir sind einfach ein Lobbyverband, auch wenn Lobbyismus immer negativ konnotiert ist, was eigentlich überhaupt nicht stimmt aus meiner persönlichen Sicht. Und mit ja unseren inzwischen 100 Mitgliedsunternehmen arbeiten wir sehr eng in Arbeitsgruppen zusammen, wo wir dann Positionspapiere schreiben, wie beispielsweise im Mai haben wir eins zum digitalen Euro veröffentlicht. Oder auch Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorschlägen schreiben. Beispielsweise haben wir jetzt letzte Woche 3 Gesetzgebungsvorschläge bekommen auf europäischer und deutscher Ebene, wo wir jetzt eben 2 bis 3 Wochen Zeit haben, diese Gesetzgebungsvorschläge zu kommentieren, bevor das dann in die Diskussion im Bundestag geht oder im Europäischen Parlament, beziehungsweise mit Kommission und Rat dann noch zusammen, bevor diese Gesetze dann in Kraft treten. Und wir veranstalten natürlich diverse Events online sowie auch physisch, beispielsweise jetzt im September in Berlin. Und ja, setzen uns einfach dafür ein, dass die Blockchain-Technologie in Deutschland gefördert wird. Also unser Ziel ist, dass die Blockchain-Technologie eine Schlüsseltechnologie wird, genauso wie KI, weil man einfach sieht, KI wird mit Milliarden gefördert und Blockchain-Projekte letztes Jahr mit 500.000 oder ich glaube, es waren 1,2 Millionen Euro, wovon aber noch nicht alles ausgeschüttet oder beansprucht wurde. Und da sieht man natürlich dann die großen Unterschiede und vielleicht auch, wieso der Blockchain-Bereich jetzt noch nicht so weit ist, wie viele gedacht haben, wenn einfach die entsprechende Förderung auf Bundesebene fehlt.
Ja, sehr interessant. Okay, jetzt sind wir vielleicht schon mal so ein bisschen auch eine Krypto-Consumer-Frage. Wir sind ja jetzt vielleicht schon einmal so in diesem Hype-Cycle, wo Blockchain, halt wie du gesagt hast, jetzt gerade nicht den Schwung hat, wie es KI, also AI, gerade hat. Ja, wie siehst du dann also die Relevanz von Blockchain in Zukunft? Das ist das wie ich gerade so irgendwie mal aufgezeichnet hatte, gerade dieser Dip, bevor es wieder weitergeht? Oder was siehst du da für Bestrebungen?
Also das ist die klassische S-Kurve und es wird immer mit dem Internet verglichen, die Blockchain-Technologie. Und wir sind jetzt vielleicht im Jahr 1998 im Vergleich des Internetzeitalters. Und wie wir wissen, hat es ja erst so richtig Fahrt aufgenommen Anfang der Tausender. Und auch Anfang der Tausender waren viele Projekte dabei, die gescheitert sind. Und das ist auch im Blockchain-Bereich natürlich so. Startups scheitern immer. Insbesondere in so einem volatilen Markt. Ich denke aber, dass die Blockchain-Technologie auf jeden Fall sehr bestimmend sein wird in der Zukunft, auch wenn man es gar nicht weiß. Also vieles wird am Ende auf einer Blockchain laufen, aber das ist dem Kunden, dem Nutzer letzten Endes egal, worauf das läuft, solange es funktioniert. Das ist ja genauso beim Internet. Also wenn jetzt irgendjemand fragen würde, wie funktioniert denn genau das Internet? Oder E-Mails, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig zu erklären, außer man ist eben Experte. Und bei Blockchain ist es genauso. Es ist nicht trivial, aber jetzt auch nicht so schwierig, wenn man sich damit intensiv beschäftigt. Und ich glaube, das hat eben auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zukunft. Und was du angesprochen hast, ist insbesondere der Kryptomarkt, der ja nochmal getrennt ist von Blockchain. Klar, Bitcoin war die erste Kryptowährung 2009, die eben die Blockchain quasi mit in dem White Paper erfunden hat oder verschiedene Bauteile der letzten Jahrzehnte zusammengefügt hat, sodass es funktioniert. Und der erste Anwendungsfall ist einfach im Finanzmarktbereich, weil einfach Kryptowährungen das beherrschende Thema die letzten Jahre waren. Und du hast angesprochen, wir hatten nicht nur diesen Dip jetzt letztes Jahr, sondern wir hatten schon viele Dips. Absolut. Wo es noch viel tiefer runterging als letztes Jahr, aber es geht immer wieder hoch. Und wir sehen jetzt gerade auch wieder diesen Aufwärtstrend. Und ehrlicherweise ist es gut, dass es diese Phasen gibt, weil jetzt arbeiten noch umso mehr Unternehmen daran, Blockchain oder Kryptowährungen, Projekte darauf zu bauen und zu entwickeln, ohne dass es diesen Hype hat, also ohne dass so viel Marketing gemacht wird. Mhm. Von da sind diese Phasen ganz normal und auch wichtig, so dass dann besser weitergehen kann, dass halt dann eben auch Projekte, die nicht gut sind, weil es gibt leider sehr viel Scam in dem Bereich, quasi dann eben keine Chance mehr haben.
Ja, du hast jetzt gesagt, klar, im Finanzbereich, gerade also Finanzinstitute, ob klassische oder aber natürlich auch Fintech-Unternehmen oder Unternehmen, die schlichtweg nur versuchen, Coin zu publishen. Da ist natürlich ganz stark, welche, wenn wir nur über Blockchain generell sprechen, welche Anwendungsbereiche siehst du da in näherer Zukunft? Einblick hast?
Ja, es gibt sehr viele, sagen wir mal, Pilotprojekte, POCs, wo Blockchain getestet wird, auch sehr erfolgreich. Klassisches Beispiel Supply Chain, also Lieferketten-Tracking. Wie gesagt, ich war ja zuerst Berater bei Automotives und wollte damals schon Blockchain-Themen mit den Automotives voranbringen. Das sind verschiedene Themen, beispielsweise auch, wenn jetzt MAN, wenn die LKWs haben, dann müssen ja gewartet werden und Reparaturen stehen an, dann haben die einen bestimmten Abschreibungszyklus und All diese Daten könnte man auf eine Blockchain packen und wenn man beispielsweise in einer Polizeikontrolle ist, dann könnte man diese Daten relativ einfach den Polizisten zur Verfügung stellen, sodass die eben auch nachprüfen können, ja, das ist alles mit rechten Dingen. Oder noch einfacheres Beispiel, VW hat verschiedene Produkte und viel wird, sagen wir mal, von China kopiert. Man weiß nicht, ist es jetzt ein VW-Originalteil oder ist es eben irgendein Substitut. Und das kann man eben sehr, sehr einfach auf einer Blockchain abbilden. Wir sehen aber auch Beispiele wie von der Technischen Universität München mit Harvard und vielen weiteren Universitäten, die Zeugnisse auf die Blockchain zu bringen, dass man eben weiß, es ist nicht gefälschtes Zeugnis. Also man kann ja an sich diese Dokumente relativ einfach fälschen, weil es ja einfach nur Papierform ist. Und wenn man das eben auf einer Blockchain sicher speichert, dann kann man sehr schnell verifizieren, dass auch wirklich ein Originalzeugnis von der jeweiligen Universität ausgestellt ist. Und so kann man durch sehr, sehr viele Bereiche gehen, wie SSI, Self-Sovereign Identity. Wir haben jetzt in Europa eine europäische ID, die kommen wird. Die könnte auf der Blockchain laufen, auch wenn die Bundesregierung jetzt gesagt hat, wir schließen Blockchain und Distributed Ledger Technology aus. Das heißt, die deutsche ID wird nicht auf der Blockchain laufen, weil die Ausschreibung jetzt am 30. Juni beendet wurde und Blockchain-Startups sich nicht bewerben konnten, weil sie die Technologie ausgeschlossen haben, was okay. Natürlich sehr schade ist, weil eigentlich sollte es technologieagnostisch sein. Und wenn es einen Anforderungskatalog gibt und eine Blockchain kann es nicht lösen, dann ist ja okay. Aber von vornherein zu sagen, diese eine Technologie wird ausgeschlossen, weil es nicht optimal für Deutschland, weil Europa da einen anderen Weg geht und auch andere europäische Länder schon sehr, sehr erfolgreich getestet haben auf der Blockchain. Und man sieht, es gibt sehr viele Bereiche, wo die Blockchain helfen kann. Die Blockchain kann natürlich nicht überall helfen. Aber wir haben, wie gesagt, auch jetzt vom Bundesblock im September ein Event. Da geht zum Beispiel um Blockchain in der öffentlichen Verwaltung, die ja auch, klar, man sollte die öffentliche Verwaltung erst nochmal stärker digitalisieren und dann auf die Blockchain bringen, aber auch dort gibt es viel viel Verbesserungspotenzial.
Geht es dann für dich hauptsächlich um, sage ich mal, Legitimierung oder Authentifizierung beziehungsweise einfach Vorbeugung von Plagiaten und Fälschungen? Das ist ja in dem Umfeld, wo ich eigentlich die meisten Use Cases sehe, wenn wir also mit unseren Kunden wie Banken sprechen. Logistik hast du angesprochen, ja. Mhm. Oder gibt es da noch andere Felder, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten?
Also sagen wir mal so, das sind so die offensichtlichsten. Es gibt viele Unternehmen, die verschiedenste Bereiche abdecken im Blockchain-Bereich. Die müssen nur noch erfolgreich sein. Und das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe, dass es eben auch wichtig ist, auf einer Bundesebene das auch entsprechend zu fördern. Weil viel dreht sich um Kryptowährungen, Kryptowährungshandel, was sehr gut funktioniert und die Unternehmen sehr viel Geld verdienen, insbesondere im Ausland. Wenn man aber diese Themen, die uns auch in Deutschland weiterbringen, in der Verwaltung oder im Supply Chain, wir haben ja einen riesen Mittelstand, der auch extrem davon profitieren könnte, durch Blockchain Effizienzgewinne zu erzielen. Wenn man das entsprechend fördern würde, würde man, glaube ich, auch noch viel mehr Startups und Unternehmen sehen, die andere Bereiche abdecken als diese offensichtlichen. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine sehr gute Gründungsmentalität und wenn die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden durch Regulierung, wo auch sehr gute Erfolge in Deutschland erzielt wurden, dann entwickeln sich auch neue Use Cases und neue Unternehmen, die diese Use Cases abdecken. Von daher, also an sich kann man eigentlich jede Branche durchgehen und findet irgendwas, wo ein Blockchain vielleicht helfen könnte.
Ja, stimme ich dir zu. Ich merke halt auch so, auch jetzt an unserem Gespräch, dass der Blockchain anders vielleicht als in der AI-Welt jetzt gerade eben diese Erfolge, diese wirklich unmittelbaren Effekte irgendwie fehlen. Das heißt, vielleicht auch einerseits, natürlich ist man auch in so einer Forschungsphase, aber eben auch eine Akzeptanz, ja? Sowohl irgendwie bei den Unternehmen, aber auch politisch. Ist das richtig so?
Ja, Also ich glaube, das ist das Beispiel, wo man jetzt bei künstlicher Intelligenz den größten Impact sieht, ist ChatGPT. Und wie lange hatte es gedauert? Wir sprechen über KI seit Jahrzehnten und jetzt kommt auf einmal ChatGPT und viele sehen diesen Vorteil, diesen riesen Nutzen davon und was es für ein Potenzial hat. Und ChatGPT ist erst der Anfang von künstlicher Intelligenz. Vieles, was wir haben, sagen manche, es wäre KI, ist es aber gar nicht.
Absolut.
Von daher hat auch KI noch extrem viel Potenzial. Ehrlicherweise haben wir aber das Rennen fast schon verloren bei KI, weil einfach die USA und China den KI-Markt so subventionieren mit zig hunderten Milliarden, wo wir mit 1 Milliarde, 5 Milliarden, 10 Milliarden nicht hinterherkommen. Das heißt, um diesen Markt stärker zu besetzen, müsste noch viel, viel mehr Geld investiert werden. Und wenn man jetzt auf die Blockchain-Technologie schaut, dann sieht man, dass wir schon eine sehr gute Regulierung haben in Deutschland, auch jetzt mit der Markets and Crypto Assets Regulation auf europäischer Ebene. Das heißt, wir haben schon einen regulatorischen Vorsprung gegenüber USA und China in dem Bereich. USA wird frühestens in 2025 ein entsprechendes Gesetz in die Wege leiten. Und wenn man da ein bisschen mehr investieren würde, dann sieht man, glaube ich, auch relativ schnell einen vergleichbaren Impact, wie jetzt ChatGPT zum Beispiel hat.
Ja, lass uns doch gerne mal zu dem Thema rüberwechseln. Regulatorik, was wird da im deutschen oder im europäischen Markt gemacht? Du hast eben schon eine erste Abkürzung in den Raum geworfen. Für was steht die? Und gibt es ja wahrscheinlich auch noch weitere. Vielleicht kannst du darauf eingehen.
Welche Abkürzung?
Die zur Regulierung von Blockchain-Technologie oder geht es dabei um den Handel mit Kryptowährungen?
Genau, das war dann die MiCA, die Markets and Crypto Assets Regulation, die seit einer Woche in Kraft ist. Das heißt, es ist eine europäische Verordnung, die tritt unmittelbar in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union in Kraft und muss quasi nicht mehr durch ein eigenes Gesetz umgesetzt werden. Die MiCA, also Markets in Crypto Assets Regulation, wird in 12 Monaten quasi den ersten großen Bereich wirklich vollumfänglich regulatorisch abdecken und dann in 18 Monaten den kompletten Rest. Also es geht beispielsweise um Stablecoins, also um stabile Coins, die den Referenzwert versuchen, 100% abzudecken. Also dass ein Stablecoin zum Beispiel immer ein US-Dollar wert ist. Dann geht es aber auch um Regulatorik, die wir in Deutschland schon umgesetzt haben, wie zum Beispiel die Kryptoverwahrung, dass eine Bank oder ein Finanzinstitut von der BaFin unserer Aufsicht reguliert wird, sodass diese den Private Key für die Kryptowährung der Kunden verwahren dürfen. Da war Deutschland das erste Land, was diese Regulatorik auf den Weg gebracht hat. Und auch beispielsweise mit dem EWPG, dem elektronischen Wertpapiergesetz, hat der deutsche Gesetzgeber relativ früh im Vergleich es möglich gemacht, dass Anleihen auf die Blockchain kommen. Und jetzt mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, was voraussichtlich Ende des Jahres verabschiedet werden könnte. Mal schauen, ob man es noch vor der Sommerpause schafft oder danach. Da ist man im Moment noch in dieser Konsultationsphase, wo es auch eine Anhörung war. Und das wird dann auch die Aktien auf die Blockchain bringen. Und durch solche Gesetze kann man relativ schnell extreme Effizienzgewinne erzielen im Finanzmarkt, weil man dann nicht mehr T+5 oder T+3 hat, bis dann alles gesettelt ist, sondern instant, also sofort. Und das sind natürlich extreme Effizienzgewinne, wo es um Milliarden geht, die täglich bewegt werden auf dem klassischen Finanzmarkt. Und das ist natürlich alles sehr, sehr gute Regulatorik, die Deutschland auf den Weg gebracht hat, die jetzt Europa mit der MiCA auf den Weg bringt. Und das fehlt halt bei in den USA oder in China beispielsweise.
Kann man da, wo du es gerade sagst, kann man da sagen, Deutschland ist in der Hinsicht auch im Europa-Vergleich vorne mit dabei?
Wenn man betrachtet, was wir für eine Relevanz haben in Europa und weltweit, dann definitiv. Es gibt natürlich die Schweiz, die aber halt nicht zur Europäischen Union gehören. Und nicht zum Währungsraum, genauso wie Liechtenstein, die zwar dazugehören, oder Luxemburg, die sind aber viel, viel kleiner. Die haben vielleicht früher ein Gesetz rausgebracht, um das besser zu regulieren. Aber ich glaube, wir haben extrem schnell aufgeholt und auch überholt. Und durch die Relevanz, die wir in Deutschland haben, kommen eben auch europäische oder außereuropäische Unternehmen nach Deutschland. Wegen dieser sehr guten, manchmal geht es natürlich ein bisschen zu weit, aber schon einer starken Regulierung. Und Rechtssicherheit ist sowohl für Unternehmen natürlich extrem wichtig, als auch für Kunden. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass wir da in Deutschland so vorangeschritten sind. Wir waren auch mit der Blockchain-Strategie der Bundesregierung 2019 extrem früh dran, da eine Strategie aufzuzeigen. Und ich war erst vor 2 Wochen auf einem Event, wo jedes Land, was diese Blockchain-Strategie hat, diese vorgestellt hat. Und es waren, glaube ich, 7 Länder.
Okay.
Und das ist nicht viel. Und da war Deutschland extrem früh und extrem stark. Und das heißt, Deutschland macht in dem Bereich tatsächlich schon viel richtig, weswegen man auch die vergangene Bundesregierung loben muss. Die aktuelle versucht auch viel. Aber wie du gesagt hast, zwischenzeitlich, es muss auch auf politischer Ebene das Verständnis da sein für diese neue Technologie. Und da gibt es insbesondere eine Partei, die es leider noch nicht verstanden hat und das eher mit Mining von Bitcoin und Ähnlichem in Zusammenhang bringt immer. Und das sind natürlich dann Energiefresser, mit die extreme Auswirkungen auf die Umwelt haben. Und dann wird das alles über einen Kamm geschert und dann wird die Blockchain-Technologie konsequent abgelehnt. Und das ist natürlich ein Prozess, wo wir auch dabei sind, Aufklärung zu leisten, auch auf politischer Ebene, um diese Themen zu trennen, weil die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und den Weg muss man halt noch gehen und das ist leider noch ein Weg.
Ja, wie du sagst, und das wird ja auch in dem Gespräch hier gerade nochmal irgendwie klarer. Im Volksmund ist halt Krypto immer Bitcoin und Ethereum, Kryptowährungsinvestments vielleicht, wenn man so sagen kann. Und das andere ist dann Technologie nutzen zur auch Effizienzsteigerung oder auch Effektivität. Und das ist ja für uns bei DVC, wie du weißt, ja auch ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit.
Ja.
Durch IT, wo wir uns halt eben auch schon immer die Frage gestellt, okay, wenn wir auf etablierten Blockchain-Technologien aufsetzen wollen, welche nutzen wir und wann ist es überhaupt sinnvoll, die einzusetzen? Und das ist wieder eigentlich eine Parallele zu künstlichen Intelligenz. Du sagst, in manchen Sachen ist gar keine künstliche Intelligenz, aber in manchen Sachen wird künstliche Intelligenz verwendet, die man auch mit einem einfachen Regelwerk hätte lösen können und auch sehr viel energieärmer betreiben könnte.
Ja. Ja, also wenn wir ganz kurz auf das Thema eingehen,
ja, gerne.
Verbrauch, das zielt ja meistens oder eigentlich immer auf Bitcoin ab und Bitcoin Mining. In meiner Denke ist Energieverbrauch an sich nichts Schlimmes. Wir verbrauchen für alles Energie. Wir verbrauchen für Energie, dass wir hier gerade diesen Podcast aufzeichnen über Laptops und elektronische Geräte. Wir schauen uns Katzenvideos auf YouTube an und das ist alles okay. Wenn man aber jetzt quasi Bitcoin Mining anschaut, klar, verbraucht auch viel Energie. Alles verbraucht Energie. Der Kühlschrank, der den ganzen Tag läuft, verbraucht extrem viel Energie. Und wir sind nicht unbedingt darauf angewiesen. Das ist ein Luxus, dass wir sowas haben. Wir haben früher auch ohne Kühlschränke überlebt. Und auf was ich hinaus will, ist, es ist wichtig, wie diese Energie erzeugt wird. Weil wenn die Energie aus erneuerbaren Energien erzeugt wird und nachhaltig ist, dann ist es an sich nicht mehr so relevant, dass es einen Energieverbrauch gibt. Und es gibt diverse Studien. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie viel erneuerbare Energie wird bei Bitcoin-Mining verwendet. Aber Studien gehen von 70% aus, sagen wir mal im Durchschnitt. Wenn wir jetzt die Länder anschauen, dann sind wir bei Deutschland bei, weiß nicht, 20%. Das heißt, der Anteil ist jetzt schon extrem hoch. Und eine Forderung, für die ich zum Beispiel einstehe, ist, dass man Bitcoin-Mining verbietet, wenn es nicht durch erneuerbare Energien passiert und im besten Fall sogar nur aus Überschussenergien. Mhm. Das heißt, Energie, die sonst nicht verbraucht werden könnte, die einfach wieder abfließt. Beispielsweise, wir haben in China, in sehr abgelegenen Regionen, Wasserkraftwerke. Da ist außen um nichts, da wird Bitcoin-Mining betrieben und diese Energie wird in einem System gesetzt, woraus die Geld schaffen können, was sie ansonsten nicht hätten. Oder es gibt in Nordeuropa extrem viel Windkraft, auch dort Wasserkraft. Oder in Afrika extrem viel Sonne und Sonnenenergie. Und die Batterien sind noch nicht so stark, diese komplette Energie zu nutzen, zu speichern. Also steckt man es in Bitcoin-Mining und verdient dadurch Geld. Das heißt, es gibt Lösungen für dieses in Anführungszeichen Problem, was ich auch nachvollziehen kann. Ich würde aber deswegen nicht grundsätzlich das ablehnen, weil es einen hohen Energieverbrauch hat.
Ja, ja, ich gehe die Sache immer noch ein Stück weiter. Für mich ist nicht nur wichtig, Energiequellen zu substituieren, sondern eben auch den Energiebedarf zu reduzieren. Natürlich, das ist ein super Schritt und das ist eigentlich auch das Wichtigste dabei, die Dekarbonisierung zu gewährleisten über eben alternative Energiequellen. Ja, und dann, was aber darüber hinaus für mich irgendwie noch zählt, ist eben auch zu schauen, dass wir die Systeme, die heute laufen, insgesamt halt eben auch effizienter gestalten, so wie es bei Kühlschränken auch gemacht wurde. Und wie man es zum Beispiel, wie du gesagt hast, bei Banken auch Abläufe also beschleunigen kann und letztlich auch Energie einsparen kann.
Ich kann dir allerdings sagen, Bitcoin wird sich nicht ändern. Der Energieverbrauch wird nicht...
Das ist wahr.
Sinken. Er wird weiter steigen, er wird nicht mehr so stark steigen. Es gibt auf jeden Fall auch dort Effizienzgewinne, aber es wird nicht so sein, dass Bitcoin von Proof of Work auf Proof of Stake migriert wie Ethereum und der Energieverbrauch um 99% fällt. Das wird nicht passieren, weil dann die Sicherheit gefährdet wäre von diesem Asset dahinter.
Das widerspricht.
Was allerdings der Vorteil ist, ist, dass ich der Meinung bin, dass Miner, also die Bitcoin-Mining betreiben, denken ja immer ökonomisch. Das heißt, wie kann ich am meisten Geld verdienen? Das heißt, die Kosten für den Energieverbrauch, was die höchsten Kosten sind, müssen sinken. Die sinken durch die günstigste Energieart und das sind erneuerbare Energien. Das heißt, es wird Geld in den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Und dadurch sehen wir auch einen schnelleren Anstieg an und Umstieg von traditionellen Kohlekraftwerken, Atomkraft und Braunkohle und anderen hin zu erneuerbaren Energien. Also man kann das auch positiv sehen und ich glaube, das hat auch einen Wert.
Ja, das ist mein Wort. Das stimmt natürlich, ne? Wenn wir mehr Energie auch benötigen, die muss ja irgendwo herkommen, wenn wir Kohlekraftwerke abbauen und AKWs auch, dann muss die Energie ja woanders herkommen.
Ja, genau.
Ja, sehr, sehr interessant. Also das Thema Nachhaltigkeit, wie immer, wichtiges Thema. Und ich finde, da kann man, also für uns jetzt auch neben Krypto oder neben Blockchain-Technologie, in dem, was wir tun, auch ein Hebel, definitiv. Und da geht es halt eigentlich nicht nur darum, Rechenzentren mit grüner Energie zu versorgen, sondern eben auch schon Einsparung in der Erstellung und aber auch im Betrieb von Software generell zu erreichen. Aber lass uns gerne nochmal auf diese Unterscheidung eingehen. Das eine ist Kryptowährung, Kryptohandel. Das andere ist Blockchain-Technologie. Die Use Cases haben wir auch schon zum Teil besprochen. Was passiert denn jetzt mit der Regulatorik, die wir in Deutschland haben? In welchem Bereich sorgt es denn jetzt für Innovation? Ja, also Thema Krypto-Exchanges. Hatten wir schon darüber gesprochen. Ist es das Hauptthema, wo jetzt angesetzt wird bei wieder Finanzinstituten?
Ja, also die MiCA zielt ja nur auf den Kryptomarkt ab. Noch ein bisschen auf NFTs, aber hauptsächlich auf Kryptowährungen und auf Stablecoins. Um eben dieses Geldmonopol, was wir haben, nicht zu gefährden. Es ist ja entstanden aufgrund der Initiative von Facebook, jetzt Meta, Visa und PayPal und vielen anderen, die Libra bzw. Diem gründen wollten, also eine private Währung und Konkurrenz machen wollten zum US-Dollar und anderen Währungen. Und diese Gefahr haben Zentralbanken, Regierungen gesehen und haben dann angefangen, an der MiCA zu arbeiten. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Wir haben es auch geschafft, dass Diem letzten Endes gescheitert ist und verkauft wurde. Durch diese Regulierung, die jeder wusste, dass sie kommen wird. Und seit einer Woche ist sie da. Und dadurch haben wir auch einen guten Ansatz, würde ich mal sagen, weil das kleine Problem ist noch, dass die jeweiligen Aufsichtsbehörden der Länder, wie bei uns die BaFin, die MiCA auch umsetzen müssen und die entsprechenden Unternehmen danach beaufsichtigen. Und es kann natürlich sein, dass wir in verschiedenen europäischen Ländern verschiedene Aufsichten haben, die diese MiCA unterschiedlich interpretiert. Das heißt, wir werden nicht einen 100% kompletten einheitlichen Regulierungsrahmen sehen. Wäre wünschenswert, aber ist unrealistisch aus meiner persönlichen Sicht. Aber ich glaube, wir haben damit diesen Kryptobereich abgedeckt regulatorisch. Und was wir jetzt natürlich im Blockchain-Bereich sehen, ist, was sehr, sehr gut ist, insbesondere auf europäischer Ebene, zum Beispiel DLT Pilot Regime, also DLT Distributed Ledger Technology, steht quasi über der Blockchain. Die Blockchain ist quasi eine DLT. Eine DLT ist aber nicht unbedingt eine Blockchain. Und mit diesem DLT Pilot Regime hat man sogenannte Sandboxes. Das heißt, man hat einen Rahmen für Unternehmen, wie beispielsweise der DK, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie sich für diesen DLT Pilot Regime beworben haben, wo sie verschiedene Use Cases testen können in einer Sandbox, in einer Umgebung, wo es jetzt diese Lizenz vielleicht noch nicht hat oder wo es die Lizenz noch gar nicht gibt. Das heißt, sie können in einer Art nicht rechtsfreien Raum, aber ohne starke Regulierung neue Use Cases entwickeln. Und das können eben auch kleine Startups. Und das wird gemacht, das wird bereitgestellt, diese Sandboxes. Und Startups nutzen das, um neue Use Cases zu bauen oder eben abdecken zu können. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Initiative, die wir eben auf europäischer Ebene haben, aber dadurch auch auf deutscher Ebene, um eben diesen Blockchain-Bereich zu stärken und da auch die Lehren daraus zu ziehen, was brauchen wir von der Regulatorik im Blockchain-Bereich, wenn überhaupt, vielleicht brauchen wir ja gar keine dafür. Das kommt ja immer von Use Case zu Use Case drauf an und das ist sowieso irgendwie reguliert bereits, weil man vieles davon eben durch die bestehenden Gesetze schon abgedeckt hat. Und dadurch zieht man eben die Lehren. Und es gibt auch einige Startups, die waren in diesem Pilot-Regime und die sind insolvent gegangen, die sind gescheitert. Sowas passiert ganz normal im Startup-Bereich, aber ich glaube, die Erfahrung, die man aus solchen Initiativen zieht, die sind extrem wichtig, um zu wissen, ist eine Regulatorik notwendig und wenn ja, in welchem Bereich und wie weit muss sie gehen. Nicht, dass wir eben eine Überregulierung haben und dann die Innovationskraft, die diese Startups haben, irgendwie hemmen.
Für die technisch Interessierten, was bietet denn die Sandbox überhaupt?
DLT Pilot Regime hat verschiedene Ausprägungen. Ich kenne es insbesondere wieder aus dem Finanzbereich, wo man eben im Finanzbereich auch als Startup, wenn man jetzt eben keine Banklizenz hat oder keine Krypto-Verwahrgeschäftslizenz oder keine Krypto-Wertetransferverordnung befolgen kann, da gibt es ja zig regulatorische Hürden und als Startup hat man eben normalerweise diese Lizenzen nicht. Und diese Startups können dann in diesem Bereich das quasi aufbauen und daran arbeiten, ohne die jeweilige Lizenz zu haben. Und das ist eben insbesondere in dem Finanzbereich, weil der einfach der stärkste regulierte Markt weltweit ist, was natürlich extrem wichtig ist. Und da ist, glaube ich, der Fokus drauf. Es wird auch noch andere Bereiche geben, wo man eben auch Unterstützung bekommt durch Grants oder Ähnliches. Aber das ist das so, was ich jetzt auch persönlich mitbekommen habe.
Okay, also das wird gefördert auch monetär, damit dort eben auch Forschung betrieben werden kann.
Genau, also es gibt ja auf europäischer Ebene extrem viele Initiativen oder solche Grants, also beispielsweise das war das Horizon 2030, glaube ich. Das war ein riesen Budgettopf auf europäischer Ebene. Da haben wir eben auf deutscher Ebene verschiedene Budgettöpfe. Da ist es eben für Blockchain 1,2 Millionen Euro gewesen im letzten Jahr. Und da wurde beispielsweise eine Web3-Studie in Auftrag gegeben, die das HBI, Hanseatic Blockchain Institut, gemeinsam mit dem IFO-Institut leitet. HBI ist quasi aus Hamburg, von uns, dem Bundesblock, quasi ein Regionalverband. Und die haben dafür 200.000 Euro bekommen, um mal so eine Web3-Studie zu machen, um zu sehen, wie viele Arbeitsplätze hängen denn eigentlich in Deutschland an diesem Web3-Bereich dran? Wie viele Unternehmen arbeiten denn eigentlich da drin? Was sind es für Unternehmen? In welchen Bereichen sind die aktiv? Mhm. Um da mal einen Überblick zu bekommen, gab es zum Beispiel diese 200.000 Euro Förderung. Und ich glaube, sowas ist auch wichtig, um einfach aufzuzeigen, dass extrem viel in dem Bereich passiert. Es gibt extrem viele Unternehmen. Es hängen bereits jetzt extrem viele Arbeitsplätze daran. Patrick Hansen hat beispielsweise vor 2 Tagen auf Twitter gepostet, dass 2/3 aller Jobs in dem Kryptobereich in Europa sind. Das heißt, es ist auch von Arbeitsplatzsicht her ein extrem wichtiges und aufstrebendes Segment, was in der Zukunft nur noch wachsen wird, weil beispielsweise alle Finanzinstitute, alle Banken bauen gerade Stellen auf in dem Bereich. Mhm. Und das geht auch in mittelständischen Unternehmen inzwischen so weit, weil die sehen, die Blockchain kann uns Effizienzvorteile bringen. Und ich glaube, es passiert extrem viel und Education ist wichtig, aber eben auch solche Studien, um das eben auch wirklich transparent und wissenschaftlich sauber darzulegen, sodass die Politiker, für die ja die Blockchain-Technologie nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist, die haben ja 100.000 andere Themen, die auch wichtiger sind, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man an die Weltsituation beispielsweise denkt. Aber man darf den Bereich ja trotzdem nicht vernachlässigen. Und sodass die Politiker Informationen haben, mit denen sie handeln können, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass da dann auch die richtigen Entscheidungen in der Zukunft getroffen werden können.
Absolut. Ja, kannst du da, weil du eben angesprochen hast, dass viele Banken natürlich auch an Themen arbeiten, da Einblicke geben? Was passiert in Deutschland, in Europa, aber vielleicht jetzt auch gerade in Deutschland, wo man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Ja, also da ich ja, wie gesagt, beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband war und diesen Bereich dann auch geleitet habe, weiß ich natürlich, dass man sich als Bank oder Sparkasse intensiv mit digitalen Assets auseinandersetzt oder Effizienzvorteilen durch beispielsweise tokenisierte Assets, dass man Real Estates tokenisiert und dann letzten Endes auf die Blockchain bringt, um das den Kunden dann quasi zu ermöglichen, dass sie mit weniger Kapital am Immobilienmarkt partizipieren können. Das ist zum Beispiel ein Use Case. Oder allgemein werden Banken und Sparkassen daran arbeiten, einfach so eine Infrastruktur aufzubauen, wo Blockchain-Use Cases dann abgedeckt werden können. Und das ist ein Bereich, der jetzt auch schon seit ein paar Jahren, denke ich, läuft bei diversen Banken und Sparkassen in Deutschland. Davon ist natürlich der Kryptowährungshandel ein Thema, ist auch ein klassisches Bankthema letzten Endes, ja. Vermögenswerte für Kunden sicher zu verwahren durch eben diese Krypto-Verwahrgeschäftslizenz, die jetzt auch beispielsweise die Deutsche Bank letzte Woche oder vor 2 Wochen verkündet hat, dass sie die beantragt hat. Das heißt, die gehen alle in diesen Bereich rein und die Banken müssen natürlich genauso schauen wie andere Unternehmen, was sind denn Use Cases der Blockchain-Technologie, was sind die Vorteile, wenn wir irgendwas davon nutzen. Und einer ist eben das vorhin angesprochene EWPG, elektronische Wertpapiergesetz, eben Anleihen und jetzt in der Zukunft auch Aktien auf die Blockchain zu bringen. Oder die Siemens hat beispielsweise eine Anleihe auf Polygon, der Second Layer Solution von Ethereum ausgegeben, über 600 Millionen Euro. Und das sind alles so Themen, die in der Zukunft noch stärker kommen werden. Wir sind im Moment vielleicht noch so in der Testphase und Pilotierungsphase, die eine Zeit lang dauert, aber auch zu Recht, um dann eben zu gucken, was hat wirklich Relevanz für die Zukunft und was bringt das jeweilige Unternehmen, jeweilige Bank oder Sparkasse auch weiter.
Mhm. Ja, sehr gut. Danke dir für die Einblicke an der Stelle. Mir aus deiner Sicht oder von deiner Seite irgendwie ein Thema, was du gerne noch anbringen möchtest, was vielleicht auch gerade relevant ist?
Ja, also ein Thema, womit ich mich eben die letzten 6 Monate sehr intensiv beschäftigt habe, ist der digitale Euro. Und der digitale Euro wird uns letzten Endes alle betreffen, also alle europäischen Bürger im europäischen Währungsraum, weil wir letzten Endes ein neues Zahlungsmittelsystem sehen werden, wenn es eben eingeführt wird. Und das hat gewisse Vorteile, aber besonders auch sehr, sehr hohe Risiken. Und die Risiken sind wirklich bedeutend, weil bei uns in Deutschland und Europa ist der Datenschutz, die Privatsphäre ein extrem hohes Gut. Durch die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, ist es ja auch gesetzlich sehr, sehr strikt, strikter als in anderen Ländern. Und wenn die EZB, also die Europäische Zentralbank, diesen digitalen Euro baut und daran arbeiten sie seit 2 Jahren intensiv, dann muss man eben auf diverse Aspekte sehr viel Rücksicht nehmen, also auf die Technologie, die dahinter liegt. Ist es ein zentrales System? Hat die EZB Einblick auf alle Transaktionen? Sie sagt nein. Das muss man aber dann gucken, wie es technisch umgesetzt wird, weil die EZB den Banken und Sparkassen sagen wird, dass sie eine digitale Euro-Wallet dem Kunden kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Dann hat der Kunde in seiner Sparkassen-App nicht nur Giralgeld, also das normale Buchgeld, sondern auch digitalen Euro, also quasi so zwei Reiter, stelle ich mir vor, und kann dann zwischen Giralgeld, digitalen Euro tauschen, genauso wie von Bargeld in digitalen Euro und andersrum. Und
Warum würde
diese
der, um da mal zwischenzugrätschen, warum würde nicht der Euro abgeschafft und man hätte einen digitalen Euro? Also es gibt Bargeld und es gibt einen digitalen Euro, der auf Blockchain läuft. Warum das zweischichtig haben? Warum das tauschen können?
Du meinst, wieso wir quasi ein Giralgeld nicht abschaffen?
Genau, weil das so, ne, ganz leidenhaft gefragt, wir haben Bargeld und wenn ich es einzahle, soll das doch genauso viel wert sein, nur digitalisiert.
Genau, die Sache ist, Giralgeld ist genauso viel wert wie Bargeld und wird auch genauso viel wert sein wie der digitale Euro. Der Unterschied ist, dass Bargeld sowie digitaler Euro Zentralbankgeld ist und quasi ausfallsicher, weil die Zentralbank kann nie pleite gehen. Giralgeld hat aber, wenn man die Geldmenge betrachtet, einen Anteil von circa 80% des umlaufenden Geldes. Giralgeld ist von Banken und Sparkassen erschaffenes Geld, was genutzt wird, um insbesondere Kredite zu vergeben, Finanzierungen zu leisten. Und die Giralgeld ist das, was unsere Wirtschaft auch am Leben hält. Und es gibt kein Szenario im Moment, das Giralgeld abzuschaffen, weil das Kernelement ist von Banken und Banken gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das ist eben extrem wichtig, dass es auch erhalten bleibt. Die Frage, die vielleicht relevanter ist, wieso wird denn das Bargeld nicht abgeschafft? Weil das Bargeld verliert immer mehr an Relevanz. Immer weniger nutzen Bargeld, auch in Deutschland, insbesondere seit Corona. Und das ist aber auch eine Gefahr, wenn wir einen digitalen Euro haben, der von der EZB gesteuert wird und das Bargeld abgeschafft wird, dann ist ein Instrument, wo wir extrem viel Freiheit haben und Anonymität, dem Bargeld weg. Und rein theoretisch, ich traue das weder der EZB noch der europäischen Regierung im Moment zu. Aber wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist. Wir können in 20 Jahren eine extrem linke oder rechte Regierung haben, die dieses Tool, was erschaffen wurde, zu missbrauchen, um zu sagen, dieses Geld darf nur noch für das und das ausgegeben werden oder dass der digitale Euro verfällt. Du darfst dein Gehalt nur 12 Monate behalten. Nach 12 Monaten musst du es ausgegeben haben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es kann eine höhere Besteuerung für einzelne Käufe geben, die eben über diesen digitalen Euro abgewickelt werden. Und deswegen ist es aus meiner liberalen Sicht extrem wichtig, dass das Bargeld erhalten bleibt. Also die 1- und 2-Cent-Münzen können aus meiner Sicht abgeschafft werden, aber das Bargeld als Ganzes sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, weil das eben ein einfach Freiheit bedeutet. Und damit wird man auch überwacht, wenn man bestimmte Schwellen überschreitet. Aber bis dahin hat es ja auch eine EZB nicht zu interessieren, dass ich mir für 5 € was beim Bäcker kaufe. Beim digitalen Euro kann es eben anders ausschauen. Das sind eben alles Gefahren, die berücksichtigt werden müssen. Und es gab jetzt letzte Woche am 28. Juni den Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Kommission zum digitalen Euro, wo eben dargelegt wird, wie das Gesetz aussehen könnte, wenn der digitale Euro eingeführt wird. Und da wird der EZB relativ viel Macht eingeräumt, um gewisse Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel ein Haltelimit. Mhm. Also rein theoretisch könnte die EZB auch sagen, es gibt kein Haltelimit. Und dann fließt aber das ganze Giralgeld zum digitalen Euro und dann tritt dein Fall in Kraft, dass wir kein Giralgeld mehr haben. Und Banken müssen sich ein neues Geschäftsmodell suchen. Das sind alles Gefahren, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, weil die EZB will ja auch keine Finanzkrise hervorrufen, was möglich wäre dadurch. Mhm. Das sind aber Gefahren, die man nicht außer Acht lassen darf. Und deswegen ist es eben auch eine Aufgabe von uns im Blockchain-Bundesverband, darauf aufmerksam zu machen, nicht nur den Politikern, sondern insbesondere auch der Bevölkerung, was dort kommt. Und es wird relativ wahrscheinlich auch kommen. Und ich finde, das ist so ein Thema, das betrifft uns jeden und niemand spricht darüber. Mhm. Das müsste eigentlich irgendwann und relativ bald, weil bald kommt das Gesetz, in Talkshows kommen. Es muss sich unterhalten werden, was ist Geld, der digitale Euro kommt, der betrifft uns alle, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Risiken. Und das finde ich ein extrem wichtiges Thema, was komplett unterschätzt wird von vielen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wieso, weil Geld geht uns alle an. Und das ist eben auch eine Aufgabe von mir, von vielen anderen, darauf aufmerksam zu machen.
Hm. Wann wird es denn soweit sein? Ist das absehbar?
Ja, es wird im Herbst entschieden, ob wir von der zweijährigen Umsetzungsphase, also der EZB, in eine Realisierungsphase gehen, so hieß es bis vor kurzem. Ich habe heute erfahren, dass die EZB das Wording geändert hat. Es geht in eine, ich glaube, Pilotierungsphase haben sie es jetzt genannt, weil sie eigentlich erst in eine Umsetzung gehen können, wenn das Gesetz verabschiedet wurde. Und das Gesetz wird nicht vor Herbst verabschiedet werden, ist man sich relativ sicher. Dementsprechend wird es im Herbst entschieden, ob es weitergeht, ob weiter dann auch an den technischen Details gearbeitet wird. Und dann hieß es, dass so in 1,5 bis 2 Jahren entschieden wird, ob der digitale Euro kommt. Die neueste Information ist allerdings, dass die Entscheidung darüber fällt, ob er kommt, wenn das Gesetz verabschiedet wurde. Und das kann relativ zeitnah passieren. Das könnte rein theoretisch im März passieren nächsten Jahres. Ist, glaube ich, geplant. Und dann wird auch entschieden, ob der digitale Euro kommt. Und wenn, dann kommt er circa in 2026, ich denke eher 2027. Wir haben allerdings in Europa nächstes Jahr im Mai Wahlen. Und da eigentlich keiner, vor allem in Deutschland, den digitalen Euro will, weil es keine Vorteile bringt gegenüber aktuellen Zahlungssystemen, weiß ich nicht, ob die Politiker das vor den Wahlen durchdrücken wollen, weil das kleine Vorhersage auch ein Wahlkampfthema werden könnte, mhm. Der digitale Euro. Von daher ist alles noch ein bisschen ungewiss. Es gibt an sich eine Timeline, die ändert sich aber auch gerne mal. Und wir sind auch immer wieder überrascht, weil zum Beispiel das Thema des Gesetzgebungsvorschlags wurde in der Woche vorher circa 3-mal von der Agenda genommen und am Abend vorher wieder auf die Agenda gesetzt. Also es sah auch lange Zeit so aus, als würde dieser Gesetzgebungsvorschlag gar nicht kommen. Wir haben es letzten Endes doch geschafft. Und jetzt haben wir eben eine 2-monatige Konsultationsphase, wo auch jeder Bürger, jedes Unternehmen, jeder Verband seine Meinung äußern kann und sagen kann, wie der digitale Euro aussehen soll. Was sind Bedenken? Was erwartet man? Das sind alles Themen, die man eben in dieser Konsultationsphase bis Ende August einbringen kann. Und dann sollte auch die Stimme gehört werden der Bevölkerung. Bei der ersten war es zum Beispiel das Thema Privatsphäre. Also 70% der Einschriften waren Privatsphäre. Und da hat die EZB dann auch hart daran gearbeitet, dass das ein zentrales Element wird. Aber wie gesagt, wie es letzten Endes ausgeschaltet wird, ist noch relativ offen. Auch wenn viele Designentscheidungen eigentlich schon gefällt wurden.
Mhm. Ja, es bleibt dann weiter spannend. Ja, vor allem halt auch technisch, was man jetzt da eben halt, wie gesagt, vom Design, wie das Design architekturtechnisch aufgesetzt ist, wird natürlich auch gewisse Bahnen dann geben und auf den man dann aufsetzen muss. Aber wie du sagst, ist ja noch ein bisschen hin, bis das dann wirklich verabschiedet wird, bis es dann wirklich mal eingeführt wird.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, um das abzuschließen, wieso ich sage, dass der digitale Euro aus meiner Sicht wenige Vorteile bringt. Es liegt einerseits daran, dass wir in Europa ein sehr, sehr gut funktionierendes Zahlungsmittelsystem haben. Es gibt eigentlich keinen Grund, von staatlicher Ebene dort zu intervenieren. Der Staat sollte intervenieren, wenn es Probleme gibt. Die gibt es im Zahlungssystem definitiv nicht in Europa. Insbesondere, weil jetzt die European Payments Initiative kommt. Das ist quasi von, ich glaube, 15 europäischen Banken eine Initiative, die genau die gleichen Use Cases des digitalen Euro abdeckt. Und dieser wird Ende des Jahres in Frankreich und Deutschland getestet und nächstes Jahr überall in Europa eingeführt. Mhm. Das heißt, wir haben bereits nächstes Jahr überall in Europa ein System, was genauso ist wie der digitale Euro, nur aus der Privatwirtschaft. Und die Privatwirtschaft ist in der Regel deutlich innovativer und besser in der Ausführung von solchen großen Projekten als eine zentrale staatliche, also bedingt staatliche Stelle. Und es gibt auch insbesondere aus der deutschen Kreditwirtschaft die Initiative des Chiralgeld-Tokens. Um das Chiralgeld, was wir heute haben, auf das nächste Level zu bringen, indem es auf einer Blockchain läuft. Und das sind eben zum Beispiel zwei Initiativen, die uns relativ schnell voranbringen werden, weil die relativ bald gelauncht werden, bevor der digitale Euro überhaupt eingeführt wird. Und der digitale Euro ist heute schon veraltet von den Funktionen, die er bringen wird. Und wenn er erst 2027, aber vielleicht kommt er auch erst 2028 kommt, dann ist er noch mehr veraltet. Also deswegen ist auch noch noch nicht 100% sicher, ob er kommt, weil auch immer mehr verstanden wird, dass wir eigentlich keine Vorteile haben. Und das ist eben ein wichtiges Kriterium, dass es irgendeinen Benefit bringt, um so viel Geld und Zeit zu investieren bei der EZB, wenn wir, glaube ich, mit einer Inflation ganz, ganz andere Themen haben, was eigentlich ihr Hauptgebiet ist. Und letztlich muss eben dieser ganze Prozess politisch legitimiert werden. Und das ist eben ein politisches Verfahren, was eine Zeit dauert. Und dann werden wir letzten Endes entscheiden, wie die Politik dann entscheiden wird.
Ja, das ist nochmal wichtig oder auch spannend, dass du die Perspektive auch nochmal aufbringst, ne? Weil da eben schon so viel parallel entwickelt wird. Ich glaube, das macht es dann auch ja, spannend für uns jetzt, gut als DVC, aber uns als Interessierte, da eben auch irgendwie mitzumischen, ja, auch irgendwie sich da mitzuentwickeln, wenn eben auch privatwirtschaftlich was gemacht wird.
Ja, auf jeden Fall.
Also super spannende Einblicke, Philipp. Wie geht's weiter? Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Du bist ein bisschen unterwegs. Wo findet man dich und deine Firma?
Ja, vielen Dank. Meine Firma findet man relativ einfach auf der Webseite www.pjah.de. Ich weiß, es ist nicht so das Beste, aber es ist einfach mein Name, was ich mir 2019 mal überlegt habe. Den Blockchain-Bundesverband, den gibt es natürlich auch online. Die Abkürzung ist Bundesblock, dementsprechend www.bundesblock.de. Da findet man alles, was wir machen. Da findet man auch alle unsere Stellungnahmen und Positionspapiere. Also sehr interessant, da auch mal reinzuschauen, wenn vor allem der digitale Euro von Interesse ist, weil wir da ein sehr gutes Papier veröffentlicht haben und den Stand wirklich mal dargelegt haben, wie er ist. Genau, das sind so die beiden Webseiten. Ansonsten, ich bin in diversen Städten in Deutschland und Europa unterwegs, auf verschiedenen Konferenzen. Und ja, bei Fragen auch, wir haben jetzt über viel gesprochen, viel war vielleicht auch sehr detailliert. Falls es Fragen gibt, kann man mir natürlich auch jederzeit schreiben, auch auf LinkedIn, und dann einfach gerne melden.
Ja, werden wir alles verlinken in den Shownotes und sowieso auch sicherlich nochmal gemeinsam teilen. Super, wirklich, wie du sagst, über viele Themen gesprochen, oft in die Tiefe gegangen, aber das ist ja auch hier für den interessierten Zuhörer. Und alles Weitere dann direkt an dich oder über die Bundesblog-Seite. Ich danke dir Philipp, für deinen Besuch bei uns. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und womöglich machen wir mal irgendwann eine Update-Folge, weil das ist ja ein Thema, was sich auch stark entwickelt.
Das stimmt. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Super. Und dann schließlich, wie immer, ist Leading Tech, unser Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, bei Spotify, Apple Podcast und Co. Sowie auch auf YouTube und auf unserem LinkedIn-Channel bei DVC. Mein Name ist Felix Zirpel, Gründer Geschäftsführer der DVC in Frankfurt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.